Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich mal wieder hier in Ihrer schönen Kirche zu sein, hier in der schönen Schweiz. Das ist für uns aus Deutschland immer was Besonderes, in diesem besonderen Land mit den vielen Bergen zu sein, obwohl die ja hier nicht so richtig sichtbar sind. Aber ab und zu bin ich hier in der Schweiz und dann darf ich das genießen, diese wunderbare Landschaft hier, die Landschaft in Ihrem Land. In regelmäßigen Abständen werden in den letzten Jahren Bücher zu Bestsellern, deren leidenschaftliche Autoren nur ein Ziel verfolgen, nämlich die Welt muss davon überzeugt werden, dass es keinen Schöpfergott gibt. Ich nenne da insbesondere Stephen Hawking, der das Buch geschrieben hat, Der große Entwurf, und in dem letzten Buch schreibt er, während er früher immer noch die Annahme hatte, vielleicht braucht es doch einen Urheber für das Universum, und jetzt neuerdings schreibt er, es geht auch ohne Gott. Und Richard Dawkins hat ein Buch geschrieben, über 500 Seiten stark, und er wendet sich sehr stark und massiv gegen Gott. Nun, dann müssen wir etwas dagegen setzen und zeigen, dass es doch einen Gott gibt. Und dafür haben wir viele gute Gründe. Da wollen wir heute Abend ein Stück weit nachdenken. Ich habe das Thema einmal genannt, was uns die Schöpfung lehrt. Der bekannte Psalm 19 beginnt ja so, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. In diesem Text steht nicht, dass die Bibel uns das erzählt. Das tut sie auch. Aber hier wird erwähnt, dass der Sternenhimmel in der Lage ist, uns etwas über die Größe Gottes zu erzählen. Wir sehen also, hier haben wir ein ganz neues Phänomen, dass Gott sich auch offenbart hat in seinen Werken, sodass wir daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Wir haben zwei große Informationsquellen, die uns Gott gegeben hat. Das eine, unverzichtbar ist das natürlich, das ist die Bibel. Aber parallel dazu haben wir das zweite Buch, um es mal so zu nennen, das ist die Schöpfung. Und wir wollen uns überlegen heute, was kann man eigentlich aus der Schöpfung für Gedanken entnehmen? Was ist für jeden offenbar? Wenn wir einmal nachdenken darüber, was waren die größten Errungenschaften in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dann würden wir sagen, vielleicht der Flug zum Mond, das war ein gigantisches Ereignis. Oder wir würden sagen, der große Durchbruch der Computer, dass wir sie überall heute weltweit im Einsatz haben. Würden wir einen amerikanischen Biochemie-Professor befragen, Michael Behe, ich habe ihn in diesem Jahr im Mai in New York während eines Kongresses kennengelernt. Und er hat dieses bekannte Buch geschrieben, Darwins Black Box. Also mal frei übersetzt, Darwins schwarze Kiste, was ist da wohl drin? Und in diesem Buch schreibt nun Michael Behe etwas ganz Besonderes, was die größte Errungenschaft ist überhaupt des vergangenen Jahrhunderts. Und ich nenne mal ein sehr langes Zitat aus seinem Buch, wo er uns das so vor Augen führt. Und er sagt, während der vergangenen 4 Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und 9 Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf Molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei. Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, das ist als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Und er sagt dann weiter, dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis von jahrzehntelanger unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie, also das, was Archimedes in der Badewanne ausgesprochen haben soll, ich habe es gefunden, aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen, sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag. Und dann sagt er weiter, doch keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen in die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharren und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden und schütteln den Kopf und belassen es dabei. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass wir, wenn wir über die Schöpfung reden, dass dann immer so etwas Zurückhaltung geboten ist. Und wenn man dann weiterreden möchte und eigentlich den Leuten das so plausibel machen will, dann merkt man, dass die Leute oft sehr distanziert sind. Und nur einige Leute sich freuen, dass das wirklich so ist, dass wir da eine ganz besondere Erkenntnis haben. Wir haben diese doppelte Offenbarung von Gott, das erste Dokument, das tiefgehendste von der Aussage her, ist zweifelsohne die Bibel. Und von der Bibel heißt es ja, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist das einzige schriftliche Dokument, das wir von Gott haben, das von ihm autorisiert ist. Und darum betet ja Jesus auch in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das sollte auch unsere Haltung sein, dass wir sagen, wir dürfen das alles glauben, was in der Schrift dort uns offenbart ist, denn das ist nicht Menschenwerk, sondern hier hat Gott das offenbart und das Ganze autorisiert. Die Bibel liegt uns in schriftlicher Form vor und wir können die Sätze analysieren und das alles im Einzelnen verstehen. Das zweite Dokument, das uns Gott gegeben hat, die Schöpfung, stellt sich nun in einer ganz anderen Weise dar. Da liegt nichts Geschriebenes vor, sondern das, was wir da untersuchen können, das muss mit Teleskopen, mit Mikroskopen und mit wissenschaftlichem Instrumentarium angegangen werden, um dann daraus zu erkennen, was wir im Einzelnen daraus schließen können. Wir sehen also, diese beiden Dokumente sind Gottes, die sind von sehr, sehr unterschiedlicher Art und müssen auch sehr unterschiedlich betrachtet werden. Über Bibelauslegung erfahren wir sehr viel in den Gottesdiensten, in den Bibelstunden, aber über Schöpfungsauslegung gibt es fast noch gar nichts. Da sind wir noch ganz am Anfang. Und doch ist es auch ein Dokument, das wir auslegen müssen. Zum Thema Schöpfung haben wir eben schon einen Vers gehört aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Ich ergänze das nochmal durch ein paar Verse, die darum rumstehen. Und diese Verse geben uns eigentlich eine genaue Wirklichkeitsbeschreibung unserer Tage an, obwohl der Text fast 2000 Jahre alt ist. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 18 bis 23 folgendes. Die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Was ist das eigentlich für ein Text, den wir eben gehört haben? Ist das eine persönliche Erklärung, die Paulus hier abgibt? Ist das ein Zeugnis, wobei er von sich redet? Oder ist das vielleicht ein Gottesbeweis? Denn hier steht ja ganz massiv, dass wir aus den Werken der Schöpfung erkennen können, dass ein Gott ist. Spricht man irgendwo von einem Gottesbeweis, dann bekommt man sofort entgegengehalten, so habe ich das jedenfalls oft erlebt, dass man sagt, Kant hat alle Gottesbeweise zertrümmert. Er ist der große Zermalmer aller Gottesbeweise. Nun, das sagt noch gar nichts. Kant hat vor 200 Jahren gelebt und der hatte nur einen kleinen Bruchteil jener Erkenntnisse, die wir heute haben. Wir haben einen eigenen Kopf, wir müssen selber nachdenken und auch dann zu neuen Ergebnissen gelangen und können uns nicht auf Kant berufen. Und Lessing, der ja mit ihm da als Zeitgenosse auch in sehr starkem Maße daran beteiligt war, die Bibel kaputt zu machen, dass man nicht mehr daran geglaubt hat, weil das die Aufklärung dann eingeleitet hat. Nun, warum ist die Beschäftigung mit der Schöpfung so wichtig? Nun, ich würde sagen, es gibt drei Gründe. Zunächst einmal gibt es die ganz massiven Kritiker des Glaubens, die mit der Bibel nichts anfangen können und die Bibel sofort ablehnen. Aber wenn wir ihnen mit wissenschaftlichen Dingen kommen, die die Schöpfung zeigt, dann sieht das ganz anders aus. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch während meines Dienstes, ich hatte mit einem Physiker dienstlich zu tun. Auf einmal sagt er ganz unvermittelt zu mir, naja, ich weiß, dass Sie Christ sind, aber wissen Sie, sagt er, ich bin Atheist. Dann sagte ich ihm, ich sage, wissen Sie, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Ich sage, schauen Sie, wir haben hier 2000 Rechner, die haben wir hier in unserem Institut vernetzt miteinander. Und wir haben eine ganze Mannschaft, die ist damit beschäftigt, ständig dafür Sorge zu tragen, dass das Netz funktioniert und dass alles läuft. Ich sage, stellen Sie sich vor, unter unserer Schädeldecke, das Gehirn, da haben wir 100 Milliarden Rechner vernetzt. Und die funktionieren. Ohne Wartungstechniker, ohne Probleme, das geht. Ich sage, und da wollen Sie sagen, sowas Kompliziertes entsteht von alleine? Da sagt er, da haben Sie auch wieder recht. Das waren 2 Minuten, da musste er von seinem Atheismus nachlassen. Eine andere wichtige Frage ist, und die wird mir auch sehr häufig gestellt, was ist eigentlich mit den Menschen, die nie eine Bibel gelesen haben, wo nie das Evangelium verkündigt wurde, was wissen die eigentlich über Gott? Eine wichtige Frage, die wird oft gestellt, und da kann man sagen, gut, diese Leute haben die Schöpfung. Und aus der Schöpfung haben wir vorhin gesehen, das Römer 1, kann man schließen, dass ein Gott ist. Und Gott fragt, das wird die Frage im Gericht sein, warum habt ihr Gott nicht gedankt, nachdem ihr erkannt habt, dass da Gott ist. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag, den ich in Simferopol hatte, auf der Krim, an der Universität. Und die Studenten fragten mich, ob ich wohl noch Zeit hätte, am Nachmittag nochmal eine ausgiebige Diskussion mit ihnen zu machen. Das ist doch kein Problem, ich habe frei, das können wir ohne weiteres tun. Und dann fragte ein Student, wie ist das eigentlich mit den Menschen, die das nie gehört haben? Dann habe ich das kurz gesagt und ich habe gesagt, wissen Sie, das ist ein Unterschied in der Behandlung Gottes. Wenn einer wirklich das Evangelium nie gehört hat oder nur die Schöpfung hat, der wird ganz anders beurteilt als jemand, der das Evangelium gehört hat. Der steht in einer ganz anderen Verantwortung. Und da sagt dieser Mann plötzlich, schade, dass ich das heute gehört habe. Ich denke, das gibt's doch wohl nicht. Der hätte sich doch freuen können und sagen, gut, dass ich das Evangelium heute gehört habe, jetzt weiß ich, wo ich dran bin, was ich tun kann und habe die Gewissheit, wie ich das Himmelreich erreichen kann. Da sagt er, schade, dass ich es gehört habe. Und so verhalten wir Menschen uns oft. Wir bekommen die gute Botschaft geliefert und dann versuchen wir, dem auszuweichen. Was wir sehr häufig feststellen, wenn wir menschliche Werke betrachten, dann beobachten wir, dass Erfinder und Werk in einem engen Zusammenhang stehen. Ich denke da zum Beispiel an diesen gasgefüllte Luftschiff, diesen Zeppelin. Wenn man fragt, wer hat den Zeppelin erfunden, dann würde man nicht sagen Frau Meyer, sondern das verknüpft mit dem Grafen Zeppelin, der sich das ausgedacht hat, der es konstruiert hat und dann auch gebaut wurde. Oder wenn wir an einen Dieselmotor denken, wo kommt der her? Rudolf Diesel ist der Erfinder. Wir sehen, bei solchen Erfindungen ist das sehr häufig, dass der Name des Erfinders und die Erfindung selbst oft in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Das gilt nicht nur für technische Geräte, sondern was beobachten wir auch in der Literatur, in der Musik, dass wir diesen Zusammenhang immer wieder herstellen können. Goethes Faust wird niemand verwechseln mit Bert Brechts Mutter Courage. Das ist so unterschiedlich geschrieben und so dass Literaturkenner das sofort auseinanderhalten und zuordnen können, von wem das stammt. Und manche, die so musikbegabt sind, ich bin das leider nicht, die können also nach wenigen Takten schon sagen, ja, das ist etwas, das stammt von Mozart oder von irgendwelchen Komponisten oder Dichtern, die das geschrieben haben. Das kriegen wir oft so voneinander. Aber jetzt kommen wir, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie ist das eigentlich mit der lebendigen Zelle, die ja unglaublich kompliziert ist? In einer einzigen Zelle, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, gibt es tausende von geregelten Prozessen. Tausende. Ich habe früher mal eine Doktorarbeit geschrieben in Regelungstechnik und weiß, wovon ich rede. Schon Regelkreise mit 3 oder 4 Komponenten, die zusammengeschaltet sind zu einem Regelwerk, kann man schon in den meisten Fällen mathematisch nicht mehr geschlossen lösen. So kompliziert ist das. Und in einer Zelle sind tausende von Regelungsprozessen, die gekoppelt sind, von denen wir noch nicht einmal die Differentialgleichungen kennen und sie funktionieren. Und das auf unvorstellbar kleinstem Raum. Also das ist ein Wunderwerk, sondergleichen. Und man muss die Frage stellen, woher kommt diese Zelle? Und so sagt uns ja auch schon Behi, nach dem, was wir alles wissen über die Komplexität der Zelle, verlangt das einen Plan, wo das ausgedacht worden ist, wie das Ganze geschaltet ist und wie das Ganze miteinander funktioniert. Und wir sehen, so etwas kann keine Evolutionslehre erklären. Überhaupt nicht. An dieser Evolutionslehre ist auch nichts zu reparieren, dass man sagt, wenn man da noch ein bisschen irgendwo hier und da verändert, dann wird das irgendwie besser, sondern es funktioniert vorn und hinten nicht. Und das kann man an tausenden von Beispielen belegen, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Ich denke zum Beispiel auch an so einen Pottwal, ein Säugetier, der geht 3000 Meter auf Tauchstation, um sich da die großen Kraken zum Frühstück zu holen. Das ist so seine Lieblingsspeise. Nur sein Säugetier hat ein großes Problem. Wenn der auf Tauchstation geht, wo der Druck ständig zunimmt, dann müsste eigentlich die Taucherkrankheit treten, wie wir Menschen ja auch. Wenn wir auf Tauchstation gehen, gar nicht auf 3000 Meter, da reichen schon manchmal 50 Meter. Und wenn wir schnell wieder hochgehen, dann passiert Folgendes, dass der Stickstoff, der vom Blut bei der höheren Druck aufgenommen wird, dann ausperlt und das ist der sichere Tod. Und das nennen wir die Taucherkrankheit. Aber wie macht das nun der Pottwal? Gab es nun so einen Ur-Pottwal, der erstmal anfängt mit 30 Metern und dann die nächste Generation macht 40 Meter, dann 50? Nun, auf 40 Meter gibt es keine Kraken, dann wäre er verhungert. Das hilft nicht. Außerdem, wenn er sich das antrainiert hat auf 40 Meter, dann wird das ja nicht vererbt. Das geht auch nicht. Er muss also gleich von Anfang an diese Fähigkeit gehabt haben, auf 3000 Meter tauchen zu können, ohne die Taucherkrankheit zu kriegen. Das heißt, dieses ganze Konzept, wie das angelegt und funktioniert ist, muss von Anfang an da gewesen sein. Das kann sich nicht erst irgendwo entwickeln. Und überall, wo wir hinschauen, in diese wunderbare Welt der Schöpfung, da kommen wir aus dem Staunen nicht raus, wie alles unvorstellbar genial gemacht ist. Wir sagen im Allgemeinen immer, das Tote Meer ist ein totes Meer deswegen, weil es dort keine Fische gibt. Und haben diese Bezeichnung totes Meer dafür gegeben, weil es dort kein Leben gibt. Aber heute wissen wir nach neuester Erkenntnis, das tote Meer ist voller Leben. Da leben Milliarden und Abermilliarden von Mikroben drin. Und die fühlen sich sauwohl da drin. Wie das? Eigentlich dürfte das gar nicht sein. Denn wenn wir irgendwelche Mikroben in das tote Meer reintun, was würde passieren? Die würden sofort aufgrund des osmotischen Druckes austrocknen. Es entsteht dieser osmotische Druck und der entzieht der Mikrobe das Wasser und dann wird die Mikrobe ausgetrocknet und ist damit tot. Und wie machen das jetzt die Mikroben, die dort leben? Nun, der Schöpfer hat sich das auch überlegt und hat gesagt, dann tue ich eben in jede Mikrobe des toten Meeres genau so viel Salz rein, wie das tote Meer auch hat. Dann ist die Druckdifferenz des osmotischen Druckes gleich Null und dann können die wunderbar leben. Gott wollte also, dass Leben überall existiert. Überall, auf der ganzen Erde. Ob das in der Antarktis oder Arktis ist, in den Wüsten dieser Erde. Überall hat er das Leben installiert. Und überall, gerade wenn wir uns diese Sonderdinge ansehen, sind sie unvorstellbar genial konstruiert. Ich war vor einigen Jahren in Neuseeland gewesen. Und da gibt es eine ganz besondere Höhle. Das ist die Waitomo-Höhle. Und diese Waitomo-Höhle ist eine große Höhle, so 10 Meter hoch, und da fließt ein Fluss durch. Und oben, wenn man die Decke sich ansieht, da sieht man Zehntausende von Lichtern. Das ist atemberaubend, wenn man das sieht, diese vielen Lichter, und denkt, was ist da bloß los, nicht? Was soll das Ganze? Und dahinter steckt Folgendes, da gibt es einen Glowworm, aber das ist kein Glühwürmchen, das ist nur im Englischen heißt der Glowworm, und das ist ein Insekt. Und von diesem Insekt hängt die Larve oben an der Decke. Und die Larve ist sehr gefräßig, aber sie hat dort, ist dort fest vor Anker gegangen und wartet, bis so die Beute ja geradezu in den Mund fliegt, so kann man fast sagen. Und diese Larven haben 50 Girlanden runterhängen, also Fäden, die klebrig sind. Und dann locken sie die Insekten an, die mit dem Fluss dort reingebracht werden. Und die Insekten, was tun die? Die fliegen zum Licht. Und diese Larven haben die Fähigkeit, Licht einzuschalten, wenn sie hungrig sind. Dann schalten sie das Licht ein und dann fliegen die dorthin. Und jetzt passiert Folgendes, das Insekt verfängt sich, sagen wir mal, in Girlande Nummer 26, das weiß diese Larve ganz genau und wird nur den Faden Nummer 26 hochziehen und verschnackelt dann genau dieses Insekt. Nun, von einem Insekt ist man nicht satt, dann wartet, bis das nächste kommt, dritte, vierte, fünfte und irgendwann ist die Larve satt. Und was macht sie dann? Licht wird ausgeschaltet. Das heißt also, ich bin satt, jetzt könntest du den Nachbarn sehen, die haben auch noch Hunger. Unvorstellbar genial gemacht. Und wenn man sich das einmal ansieht, diese Konstruktion von diesen Larven, das ist atemberaubend. Die funktionieren in einer Weise, dass die zugeführte chemische Energie hundertprozentig in Licht umgewandelt wird. Also alle unsere Lampen, die wir anwenden, die Ingenieure gebaut haben, das sind alles mehr Wärmestrahler. Die erzeugen mehr Wärme, als dass sie Licht erzeugen. Hier ist erfunden worden, die hundertprozentige Umsetzung von Energie in Licht. Gewaltig. Nun sitzen wir die da oben an der Decke, die berühren sich nicht vom Fleck, denn die Nahrung fliegt ihnen ja da oben zu. Und nun bleiben sie dort oben 9 Monate und dann verpuppen sie sich, wie das so die Insekten tun. Verpuppen sie sich. Und dieser Glowworm hat die Eigenschaft, dass er dann nachher, wenn er aus der Puppe rauskommt, nicht mehr essen kann. Die haben gar keine Mundwerkzeuge mehr. Die haben so viel gefressen in ihrem Leben inzwischen, dass sie dann nichts mehr fressen. Die haben nur noch eine einzige Aufgabe zu erfüllen, nämlich, dass sie Nachkommen erzeugen. Nun können sie aber auch nicht weit fliegen. Sie können also sich nur 2 Meter im Umkreis maximal bewegen. Und jetzt müssen sie in dem Umfeld den Partner finden. Und wie machen die das? Ganz raffiniert. Ein Männchen sucht also ein Weibchen. Nun gehen die nicht ins Internet, um da jetzt Kontakte zu finden, sondern die machen das so, dass die Puppen, und wenn die Puppen bald rauskommen werden aus der Puppe, dann schalten die das Licht ein und sagen damit, ich bin ein Weibchen. Also wenn jetzt ein Männchen irgendwo ist, dann bitteschön, hier ist ein Weibchen. Und so funktioniert die ganze Geschichte auch. Kurz bevor also die aus der Puppe das Insekt rauskommt, dann wartet schon ein Männchen. Und wenn das dann fertig ist, das Weibchen, dann findet die Begattung statt und dann werden 120 Eier gelegt, wieder oben an die Decke gepflastert und dann geht das Ganze wieder neu los. Das ist unglaublich genial gemacht. Übrigens, bei dem Licht kommt noch hinzu, dass sogar Scheinwerfer eingebaut sind, sodass das Licht nicht zur Decke gestrahlt wird, sondern vollständig auch noch reflektiert wird nach unten. Also das ist so genial gemacht, dass man erstaunt. Und ich fragte meinen neuseeländischen Begleiter, ich sage, warum gibt es eigentlich diese Viecher? Da sagt er, kennst du nicht Psalm 19? Ich sage, doch, aber das, er sagt, guck mal, da steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, wie viele Sterne kannst du sehen? Ich sage, mit bloßem Auge nicht, sagt man so 3000 Sterne. Er sagte, wir haben 10.000 hier. 10.000 leuchten hier an der Wand. Und was tun die? Er sagte, die erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Genialität, wie der Schöpfer das alles hier gemacht hat und wie er das alles hier so bereitet hat. Ich war in Namibia gewesen und da gibt es wieder noch eine Besonderheit, was ich nirgendwo auf der ganzen Welt gesehen habe. In der namibischen Wüste gibt es eine Pflanze, die Welwitschia mirabilis. Das ist eine Pflanze, die hat 30 cm breite Blätter. Und diese Pflanze, dieselbe Pflanze mit denselben Blättern, kann einige tausend Jahre alt werden. 4000 Jahre manche sogar. Und da fragt man sich, wie kommt das eigentlich, dass so eine Pflanze, dieselbe Pflanze, 4000 Jahre alt wird? In der Wüste, wo die Temperaturen gegen Mittag auf 50 Grad hochgehen können. Da verdorrt und vertrocknet doch alles. Aber nicht bei der Welwitschia. Die Wissenschaftler, die Botaniker aus aller Welt reisen dorthin, untersuchen das, um das Geheimnis zu lüften, um zu verstehen, was der Schöpfer hier wohl gemacht hat, damit das so funktionieren kann. Und ein Teil hat man verstanden. Morgens, wenn vom Atlantik der frische Wind kommt, der ja mit Feuchtigkeit gesättigt ist, dann öffnet diese Welwitschia mirabilis die Poren. Aber es kommt darauf an, wie viele Poren das sind. Und die Welwitschia mirabilis hat 86 Poren pro Quadratmillimeter. Nicht 92, auch nicht 76, sondern diese Zahl. Und diese Zahl ist genau richtig, vom Schöpfer berechnet. Diese Poren werden geöffnet und jetzt saugt sich die Pflanze mit Wasser voll, so viel es geht. Dann steigt die Sonne hoch und höher. Die relative Feuchte der Luft nimmt ab und irgendwann ist kein Wasser mehr aus der Luft zu holen und dann schließt die Pflanze alle Poren. Also alle Jalousien werden runtergezogen, dicht. Jetzt steigt aber die Temperatur weiter an. Das geht auf 40 Grad, 45 Grad, manchmal sogar 50 Grad. Und was macht die Pflanze dann? Jetzt öffnet sie die Poren und gibt das Wasser frei. Jetzt wissen wir, was dann passiert, wenn Wasser verdunstet, dann entsteht Kälte. Das heißt also, bei der größten Hitze, bei der stärksten Sonneneinstrahlung, gibt die Pflanze das Wasser frei und die Oberfläche des Blattes wird wunderbar gekühlt. Und dieser Prozess kann 4000 Jahre anhalten, ohne dass der Pflanze irgendetwas geschieht. Wir sehen, das sind so faszinierende Gedanken, die der Schöpfer dort hineingelegt hat, dass man darüber nur staunen kann. Und wir haben die große Mühe, dass die Wissenschaftler die meisten Konzepte, die wir dort in der Schöpfung vorfinden, überhaupt nicht verstehen können. Wir forschen und forschen und forschen und kriegen immer nur kleine Details heraus und das ganze Wesen dieser Geschichte ist gar nicht zu verstehen. Was wir Menschen tun, im Gegensatz dazu, ist immer zu verstehen. Mir ist das so deutlich geworden an dem Beispiel des letzten Weltkrieges. Da war von deutscher Seite eine Chiffriermaschine im Einsatz, das war die Enigma. Und mit Hilfe der Enigma wurden die Funksprüche verschlüsselt. Und das geschah mit solchen Verschlüsselungsrädern. Und man wollte bei der Marine, ganz besonders bei den U-Booten, ganz besonders sicher sein. Und da hat man im Vergleich zum Heer, wo man 3 Räder zum Verschlüsseln hatte, man sogar 4 Räder eingesetzt. Und was passierte? Die Engländer haben solch ein U-Boot kapern können. Dann haben sie das Ding ausgebaut und haben sich damit beschäftigt und probiert, wie geht denn das eigentlich, wie haben die das so gedacht. Und auf einmal hatten sie es raus, wie es geht. Und sie konnten jeden beliebigen Funkspruch entschlüsseln. Gar keine Frage. Was wir Menschen tun, können andere auch, wenn sie sich damit beschäftigen, immer wieder entschlüsseln und verstehen. Bei den Werken der Schöpfung ist es so, dass wir die meisten Dinge überhaupt nicht verstehen. Wir wissen gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Das fängt schon damit an, dass wir nichts aus dem Nichts schaffen können. Das kann nur der Schöpfer. Der Schöpfer schafft aus dem Nichts und er schafft Materie. Und wie macht er das? Durch Sprechen. Materie, neue Materie entsteht nur durch Sprechen. Es muss nur der Richtige sein, der das spricht. Das muss der Schöpfer sein. Wenn der spricht, dann entsteht es. Und dann kann sogar ein ganzes Universum entstehen durch Sprechen. Nicht durch irgendwelche Urknallgeschichten, sondern einfach durch das Sprechen des Schöpfers, es werde und es ward. Das ist die Methode. Das kann keiner nachmachen, das kann kein Physiker, keiner verstehen. Der Schöpfer macht das alles auf so geniale Weise. Wir müssen jeden Dieselmotor neu herstellen, wenn wir einen neuen Dieselmotor haben wollen. Wenn der Schöpfer das machen würde, wenn der Dieselmotoren herstellen würde, wie würde er das machen? Er würde einen Dieselmotor schaffen und der würde Eier legen. Der würde Diesel-Eier legen und dann würden die Diesel-Eier heranwachsen auf die oder die Leistung. Aber das können wir nicht. Wir können solch ein Prinzip nicht nachmachen. Wir sehen, der Schöpfer hat geniale Prinzipien, die er da macht. Und der Schöpfer kann auch Leben machen. Bis heute weiß kein Wissenschaftler dieser Erde, was Leben eigentlich ist. Kein Biologe, kein Mediziner kann wirklich definieren, was Leben ist. Wir können nur Äußerungen des Lebens in einer Liste zusammenfassen, aber damit haben wir noch lange nicht beschrieben, was Leben ist. Und da werden noch viele Forscherjahre vergehen müssen, bis wir das verstanden haben. Wenn wir das Leben, die Lebewesen untersuchen, stellen wir fest, dass es eine Kenngröße gibt, die wir in allen Lebewesen finden. Einheitlich in allen. Das sind die sogenannten DNS-Moleküle. Das ist ein Speichermedium mit der allerhöchsten Informationsdichte, die es überhaupt gibt. Und in unseren Zellen haben wir diese DNS-Moleküle, wo alles gespeichert ist. In jeder Zelle unseres Körpers steht zum Beispiel geschrieben, wie ein Herz konstruiert wird, wie eine Nase gebaut wird, wie ein Fuß gemacht wird, wie ein Auge gemacht wird. Das steht in jeder Zelle. Und doch wird an der Stelle, wo sich die Zelle gerade befindet, wird nur der Teil des Programms verwendet, der an dieser Stelle gerade benötigt wird. Meine Zelle an der Nase macht Nasenzellen, aber keine Augen und auch keine Ohren und kein Herz. Und dort, wo ein Herz ist, da wird der Teil der Information verwendet, um dort die Herzzellen zu bilden. So unglaublich genial ist das. Und wegen der unvorstellbar hohen Informationsdichte in der Speicherung kann der Schöpfer sich das leisten, alle diese gesamte Information auch in jede beliebige Zelle hinein zu installieren. Das ist gewaltig, dieses Konzept, was dort geschieht. Ich will mal einen Eindruck vermitteln von der unvorstellbaren Speicherdichte, die wir in den Zellen haben. Angenommen, wir hätten das DNS-Material zur Verfügung und ich hätte so viel, wie ich hier in diesem Stecknadelkopf unterbringen kann. Der Stecknadelkopf hat etwa 2 mm Durchmesser und ich nehme jetzt mal an, der würde nur aus diesem DNS-Material bestehen. Und ich frage einmal, wenn ich nach der Technik, die der Schöpfer anwendet, einmal Taschenbücher hineinspeichern würde, wie viele Taschenbücher würde ich wohl unterziehen? Will mal jemand schätzen? Wie hoch kann der Stapel sein an Taschenbüchern, den ich unterbringen kann in einem Stecknadelkopf, wenn das solches Material wäre, wie der Schöpfer es verwendet? Wär's mal mutig. 100 Meter oder Kilometer? 100 war schon mal eine gute Zahl. Ja, gehen wir durch auf 100 Kilometer. Ich will die Antwort geben. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel, den ich speichern könnte in einem Stecknadelkopf, kann noch 500 Mal höher sein. Solch eine unvorstellbar große Menge ist speicherbar mit Hilfe dieser DNF-Moleküle. Und das zeigt uns auch etwas an von dieser Genialität der Speichertechnik und dieses Konzepts, wie das alles funktioniert. Ich habe so ein paar Sätze formuliert über Informationen, die ich auch deswegen, weil es keine Ausnahmen dazu gibt, natürlich Naturgesetze der Information nenne. Und ein solcher Satz ist, dass Information in der vorher genau definierten Weise nur durch einen intelligenten Sender entstehen kann. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn wir aber jetzt diese Information in den Zellen finden, was ist die Schlussfolgerung? Es muss dazu einen Autor geben. Das heißt also schon alleine mit der Information in den DNS-Molekülen, dass wir solche Informationen haben, können wir per Naturgesetz den Atheismus widerlegen. Nicht nur kritisch dagegen sein, sondern sogar richtig widerlegen und sagen, das ist unmöglich. Es braucht einen Autor. Ich hielt darüber einen Vortrag an einer Universität und dann fragte mich eine Studentin mit einem Vortrag, sagen Sie mal, woher weiß Gott das, wie er das programmieren muss? Also woher weiß er, dass man ein Herz so und so programmieren muss, die Embryonalentwicklung so? Woher kann er solche Programme schreiben? Und vorher sagte sie noch, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, wenn Sie immer von dem Sender sprechen. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott. Ich so, wunderbar, das haben Sie herausgefunden durch Schlussfolgerung. Das ist schon mal sehr genial, was Sie dann herausgefunden haben. Aber dann sagt sie, jetzt kommt eine entscheidende Frage. Wer hat ihm diese Information gegeben, dass er das kann? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist ganz einfach. Es gibt noch einen zweiten Gott. Und der zweite Gott ist klüger als Gott. Und dann funktioniert das, nicht? Ich nenne mal den Übergott, den klügeren Gott. Der hat den Gott informiert, der es gemacht hat. Und dann konnte er das. Aber jetzt merken wir schon, was jetzt passiert. Wer hat denn diesen Übergott informiert? Ja? Na gut, dann nehmen wir noch einen dritten Gott dazu, einen Übergott. Aber jetzt taucht ja die Frage schon wieder auf. Wer hat denn diesen Übergott informiert? Und jetzt müssen wir wieder einen dazu nehmen. Und wir merken jetzt schon, was da passiert. Wir brauchen wie viele Götter? Unendlich viele. Immer wieder noch einen drauf. Immer noch einen, immer noch einen. Und das Ganze zieht sich durch bis unendlich. Aber jetzt passiert ja Folgendes. Wenn ich immer einen neuen Gott postuliere und immer sage, der Nächste ist intelligenter und weiß, hat mehr Information als der Vorgänger, dann können wir ja, dann akkumuliert sich das ja hoch bis zum Letzten, bis zum Unendlichsten, obwohl wir mathematisch das nicht so ausdrücken dürfen, der Letzte. Unendlich gibt es keinen Letzten, aber jetzt, ich mache das mal so gedanklich, dass wir das mal so verwenden. Der Letzte muss dann alle Informationen haben. Der muss unendlich viel wissen. Oder anders ausgesetzt, es darf für ihn keine Frage geben, die er nicht beantworten kann. Wo er dann sagt, das weiß ich nicht. Das darf nicht sein. Das heißt also, er hat unendlich viel Wissen und weiß alles. Er weiß, was jede Zelle meines Körpers im Augenblick tut. Er weiß, was jedes Atom im Innern der Sonne tut, aber nicht nur der Sonne, sondern von allen Sternen. Er kennt unser Leben genau, von allen 7 Milliarden Menschen, die jetzt hier auf der Erde leben. Alles weiß er, alles kennt er. Das ist ganz klar und eindeutig. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das gilt also für den Letzten in dieser Reihe. In der Wissenschaft, wenn wir Modelle machen, entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell, Aber wenn, es muss gleichwertig sein. Und was wäre jetzt in diesem Fall ein einfacheres, aber doch gleichwertiges Modell? Und dass wir sagen, es gibt überhaupt nur einen Gott. Aber was ist die Konsequenz dann? Dann muss dieser eine Gott unendlich viel Wissen haben. Dann muss der allwissend sein. Ist klar? Das muss dann sein. So entscheiden wir uns auch. Und wir sehen jetzt, auf diese Weise haben wir herausgefunden, der Urheber, der Schöpfer dieser Information in den DNS-Molekülen nur alleine aufgrund der Naturgesetze der Information lässt sich daraus folgern und schließen, er muss unendlich intelligent sein, also allwissend sein. Nur aus den Werken erschlossen. Jetzt haben wir einen Satz gefunden, den wir wieder anwenden können, um neue Schlussfolgerungen zu ziehen. So macht man das ja in der Mathematik und in der Logik. Das tun wir jetzt auch. Wenn also dieser Gott, dieser Urheber alle Dinge weiß, von heute, dann weiß er es auch von gestern, von vorgestern, vor 1000 Jahren, bis in alle Ewigkeit zurück. Okay? Und wie ist mit der Zukunft? Die muss er auch kennen. Denn er darf ja nicht antworten, das weiß ich nicht. Er muss also die ganze Zukunft kennen, nicht nur 100 Jahre im Voraus, sondern 1000 bis in alle Ewigkeit. Wenn er aber alles weiß, von Ewigkeit zu Ewigkeit, was muss er denn selber sein? Was muss er für eine Eigenschaft haben? Dann muss er selbst auch ewig sein. Ist uns aufgefallen beim Lesen des Textes aus dem Römerbrief, da steht, dass wir aus den Werken seine ewige Kraft und Gottheit erschließen können. Ich habe früher mal nachgedacht, wie kann ich aus den Werken der Schöpfung erkennen, dass ein ewiger Gott ist? Dass er viel Kraft haben muss, das war schon nachzuvollziehen, aber ewig. Und wir sehen, mit Hilfe dieser Informationssätze können wir uns erschließen, dieser Gott muss ein ewiger Gott sein. Er muss ewig sein, er muss allwissend sein, er muss auch allmächtig sein, das kann man auch schließen aus all dem, was wir in den Werken vorfinden. Ich kann mich noch erinnern, ich hielt so einen Vortrag, kommt hinterher eine Frau auf mich zu und sie konnte da nicht so ganz mit klarkommen, dass Gott auch die zukünftigen Dinge kennt. Und dann haben wir uns so etwas rangetastet und die war so etwa 35 Jahre alt und ich sagte, Sie haben sicherlich noch keine Enkel, aber ich frage mal, was meinen Sie wohl, weiß Gott wohl, wie viele Enkel Sie mal haben werden? Da war sie ganz fest von überzeugt, natürlich, das weiß Gott. Das gehört zu seiner Allwissenheit dazu. Ich sage, und weiß Gott auch schon, welche Augenfarbe die haben werden? Da war sie auch fest von überzeugt, ja, das weiß. Also Gott weiß also schon, wie viele sie haben wird, welche Augenfarbe sie haben wird und auch so einige Details. Und dann habe ich die Frage gestellt, sagen Sie mal, hat Gott Ihre Enkel auch schon gesehen? Ich sagte, nein, das geht ja nicht. Die sind ja noch nicht mal gezeugt. Wie soll das sein? Ich sage, jetzt müssen wir noch einen draufsetzen. Gott hat sie sogar schon gesehen, obwohl sie noch gar nicht gezeugt sind. Warum? Im Psalm 139, da steht, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Dann sehen wir, das kann Gott. Er sieht uns schon, hat uns schon gesehen, als wir noch gar nicht gezeugt waren, schon lange vorher. Ja sogar, wie die Bibel sagt, schon vor Grundlegung der Welt hat er gewusst, dass wir einmal da sein werden. Das sind natürlich geradezu unfassbare Gedanken, die man nicht verstehen kann. Aber ein Teil davon, von dem können wir uns erschließen, mit Hilfe, wie wir jetzt gesehen haben, der Werke der Schöpfung. Wir stellen fest, weiterhin, wenn wir die Materie beobachten, dass es dort bei den Naturgesetzen die Naturkonstanten gibt. Also Naturkonstanten sind zum Beispiel das Planck'sche Wirkungsquantum, die Avogadro-Konstante, die Lichtgeschwindigkeit, die Newton'sche Gravitationskonstante. Und diese Zahlenwerte sind sehr, sehr präzise aufeinander abgestimmt. Die bilden eine Gesamtheit von Naturkonstanten und die nicht verändert werden dürfen. Wir wissen heute, dass diese Naturkonstanten auf Veränderung unvorstellbar empfindlich reagieren würden. Ich nenne mal zwei solcher Zahlen, Die Protonenmasse beträgt 1,672623 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Das ist unvorstellbar wenig, ist auch nur ein Proton, ein Bauteil eines Atoms. Und die Neutronenmasse beträgt 1,674928 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Haben wir gut mitgedacht? Die sind fast gleich. Bis auf 0,1% unterscheiden die sich in der Masse. 0,1% nur. Wenn das umgekehrt wäre, das wissen wir heute, dann würden wir heute Abend hier nicht sitzen. So präzise ist das aufeinander abgestimmt, das muss ganz genau stimmen, damit überhaupt die ganze Kohlenstoffchemie, die Physik, alle diese Dinge überhaupt möglich sind. Man nennt das das anthropische Prinzip. Das muss unvorstellbar genau sein. Sonst würde dieses ganze Weltall mit uns überhaupt nicht bestehen. Welche Genauigkeit damit verknüpft ist, will ich mal an einem anschaulichen Bild uns verdeutlichen. Ich greife Sie mal jetzt hier heraus mit dem roten Pullover. Okay? Jetzt spielen wir mal etwas, was wir mal bedenken. Ich würde Ihnen ein Frankenstück geben, ja, und das halten Sie jetzt hier so in der Herzgegend. Und ich ziehe jetzt aus der Tasche einen Colt und ich werde sagen, also ich kann so genau schießen, dass ich dieses Geldstück genau treffen werde. Und Sie vertrauen mir natürlich und sagen, naja, der kann gut schießen, nicht? Da wird meinem Herzen nichts passieren. Würden Sie darauf eingehen? Wir sind so 3 Meter auseinander, wie? Wenn Sie nicht, Sie haben Angst, dass ich daneben schieße, ja? Ja, okay. Aber was will ich damit sagen? Nun gut, also bei 3 Metern sagen Sie schon, nein, nein. Nur wenn, stellen Sie sich vor, Sie wären 100 Meter weit, dann würden Sie schon gar nicht machen, oder? So, und jetzt will ich Ihnen Folgendes sagen. Beim anthropischen Prinzip ist es so, dass die Naturkonstanten so genau eingestellt sind, dass wir das modellmäßig vergleichen können mit Folgendem. Stellen wir uns die Größe dieses riesigen Universums vor, das etwa 30 Milliarden Lichtjahre Durchmesser hat. Und es würde an einem Ende des Universums jemand stehen mit einem Geldstück, was er sich so im Herzgegend hält. Und auf der anderen Seite des Universums, also 30 Milliarden Lichtjahre weit entfernt, hat einer einen Colt und schießt so genau, dass er das Geldstück trifft. Können Sie sich vorstellen, dass er eine unvorstellbare Präzision hat, damit das zu treffen wäre. Und da haben wir jetzt ein Abbild dafür, wie genau die Naturkonstanten aufeinander abgestimmt sind. So präzise. Wenn da irgendetwas anders wäre, würde die ganze Welt nicht existieren können. Und daraus können wir schließen, aus diesen Werken der Schöpfung, dass unbedingt das jemand so präzise geplant haben muss, dass sich das so abspielt. Und was tun die Leute, die gottlos sind? Da sind sie drüber ärgerlich, dass es solche Phänomene gibt, die so deutlich auf den Schöpfer hinweisen. Und was sagen sie? Es gibt höchstwahrscheinlich Millionen und Abermillionen von Universen. Und in allen Universen gibt es andere Naturkonstanten, die dürfen da auch so sein. Darum kann da auch kein Leben existieren. Und wir wohnen auf einem von diesen Milliarden von Universen, wo das mit den Naturkonstanten gerade hinkommt. Und so versucht man das wegzuschieben, dieses unglaublich gute Argument für den Schöpfer, das wir aus den Werken so ableiten können. Obwohl man 0 Anhaltspunkte hat für ein solches, für solche anderen Universen. Wir sehen also, wenn wir die Werke der Schöpfung betrachten, kommen wir von einem zum anderen, was uns immer wieder deutlich anzeigt, es braucht einen Urheber, es braucht einen Schöpfer. Dahinter steckt ein sehr tiefgehender Plan. In früheren Zeiten hat man gesagt, der Mond ist ein Zeichen dafür, dass es keinen Gott gibt. Na, so gesagt, nun der Mond, was macht er? Der verursacht Fluten, Überschwemmungen und das kann kein lieber Gott gemacht haben. Heute sagt das kein Atheist mehr. Warum nicht? Heute wissen wir, dass die Größe unseres Mondes und der Abstand des Mondes von der Erde so präzise kalkuliert ist, dass die 23,5 Grad Neigung der Erdachse eingehalten werden. Das ist der große Stabilisator. Der Mond stabilisiert das. Diese Neigung ist deswegen erforderlich, weil auf diese Weise die Jahreszeiten stattfinden und auf diese Weise kann bei einer Kugeloberfläche die größte Fläche landwirtschaftlich und auch zum Bewohnen genutzt werden. Das wissen wir heute. Aufgrund von klaren Berechnungen nach den Gesetzen der Mechanik. Darum wird dieses kein Atheist mehr verwenden. Wir sehen also, es gibt unglaublich viele Beispiele, überall, wo wir auch nur genauer hinsehen, alles schreit nach einem Urheber, nach einem Gott, der das gemacht hat. Gibt es also einen Gottesbeweis? Ja, unbedingt. In der Mathematik haben wir einen besonderen Beweis, das ist der Beweis durch vollständige Induktion. Und dieser Beweis durch vollständige Induktion besteht darin, dass man die Eigenschaft einer Zahlenreihe mit einer bestimmten Eigenschaft begründet, für die Zahl 1, wo es stimmen muss, dann für eine beliebige Zahl n und dann für den Nachbarn, also eine Zahl n plus 1. Wenn man das zeigen kann, dann gilt das ja für jeden Nachbarn weiter. Dann kann ich ja für n plus 1 wieder n setzen und setze einen drauf und damit habe ich das für n plus 2 nachgewiesen. Das heißt also, das ist eine Sukzession bis unendlich, für jede Zahl ist das damit nachgewiesen. Das nennt man einen Beweis durch vollständige Induktion. Müssen wir nicht genau wissen, wie es funktioniert, aber wir können so sagen, das Universum hat etwa 10 hoch 80 Atome, hat also nicht unendlich viele Atome, sondern eine endliche Zahl, wenn auch sehr hoch. Und dafür gibt es die Beweisform, wo wir sagen, der Beweis durch unvollständige Induktion. Also wir können sogar mathematisch genau beschreiben, was für einen Gottesbeweis wir haben, nämlich einen Beweis durch unvollständige Induktion. Ganz klar. Wer aus der Juristerei kommt, dem können wir es auch so erklären, es ist ein Indizienbeweis. Wenn jemand vor Gericht verurteilt wird, dann braucht man einige Indizien, 2, 3 oder so, und dann wird der Betreffende verurteilt, dass er die Tat begangen hat. Bei Gott, bei dem Urheber, haben wir nicht nur Tausende, wir haben Millionen solcher Indizien, sodass wir von einem erdrückenden Indizienbeweis sprechen können für die Existenz dieses lebendigen Gottes. Durch die Naturgesetze der Information, auch durch das anthropische Prinzip und so weiter, können wir natürlich nicht sagen, wer die Person des Schöpfers ist. Das gelingt uns damit nicht. Das können wir nicht sagen. Dazu brauchen wir dann wieder die Bibel. Und die Bibel ist die Information, die da drauf setzt, und wo uns dann präzise erklärt wird, wer dieser Schöpfer ist. Und das wird uns am Anfang des Johannesevangeliums gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch dieses Wort gemacht und dieser Urheber, wenn wir weiterlesen, ist Jesus Christus. Das heißt, durch den Herrn Jesus hat Gott diese ganze Welt gemacht, das anthropische Prinzip, das Speicherprinzip der DNS-Moleküle, die Velvitia Mirabilis, all das hat sich der Jesus ausgedacht. In der englischen Übersetzung heißt es, dass er der Craftsman war, also der künstlerische Gestalter, der Erfinder aller dieser Dinge. Also von Jesus können wir gar nicht hoch genug reden und darum ist es gut, wenn wir ihn anbeten, von ihm singen und reden und seine Botschaft verkündigen. Im Kolosserbrief wird uns gesagt, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, sogar was im Himmel und auf Erden ist. Also seine Schöpfertätigkeit geht noch über das Irdische weit hinaus. Und das heißt, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also er ist der Urheber aller dieser Dinge. Das finden wir nun nicht heraus durch die Naturgesetze der Information oder auch durch die Naturgesetze der Materie. Noch etwas ist sehr wichtig, was ich im Zusammenhang bringen möchte mit der Schöpfung und auch mit der Bibel. Es ist das Kreuz. Das Kreuz ist unvorstellbar wichtig. Ohne das Kreuz hätten wir keine Erlösung. Durch das Kreuz des Herrn Jesus, wo der Schöpfer selbst dort am Kreuz war, ist die Erlösung möglich und nur dadurch haben wir Zugang zum Himmelreich. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18, wenn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und weiterhin sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wir sehen, das ist eine ganz zentrale Botschaft, die Botschaft des Kreuzes, die Botschaft der Erlösung. Und jetzt können wir die Frage stellen, kann es sein, wenn das so wichtig ist, dass Gott dieses Kreuz in seine Schöpfung eingebaut hat, dass wir es erkennen können, auch in den Werken der Schöpfung. Und in der Tat, er hat. Wenn man zur südlichen Halbkugel fährt, mit dem Schiff oder auch mit dem Flugzeug, dann sieht man am Abendhimmel ein Sternbild. Es ist das kleinste von diesen 88 Sternbildern. Es ist das Kreuz des Südens. Und innerhalb dieses Sternbildes, des Kreuzes des Südens, dann gibt es eine Konstellation von Sternen, von bunten Sternen. Das sind gelbe, blaue, rote Sterne, alle möglichen Farben. Der Astronom Herschel hat das einmal bezeichnet als die Juwelenbox oder das Schatzkästchen. Eine treffende Bezeichnung. Und wir sehen schon, wenn im Schöpfungsbericht steht, dass diese Sterne uns aufgegeben sind als Zeichen, dann können wir uns vorstellen, was das wohl bedeuten soll. Im Sternbild des Kreuzes, wo vier Sterne ein Kreuz bilden und dort dieses Schatzkästchen. Es ist naheliegend zu sagen, es ist ein Symbol für den Himmel. Und das wird auch dadurch erhärtet, wenn wir in demselben Sternbild eine Dunkelwolke sehen, die in der Astronomie eine besondere Bezeichnung bekommen hat, eine treffende Bezeichnung, nämlich der Kohlensack. Wenn man den Kopf im Kohlensack steckt, wie kommt man raus? Schwarz wie die Nacht. Und das ist auch eine treffende Bezeichnung. Diese Dunkelwolke ist absolut lichtundurchlässig. Alle Sterne, die dahinter sind, kann man nie beobachten. Das Licht dringt dort nicht durch. Sondern man sieht nur die Sterne, die davor sind. Und jetzt sehen wir schon, was das wohl bedeutet, dieser Ort der Finsternis dort im Sternbild des Kreuzes des Südens. Ein Symbol für die Hölle. Und wir sehen, die Entscheidung, Himmel oder Hölle, findet statt, wo? Unter dem Kreuz. Und das hat Gott in seiner Weisheit an den Himmel gezeichnet. Ich hielt einen Vortrag an einer Uni, kommt hinterher ein Student auf mich zu und sagt, wissen Sie, was Sie da heute erzählt haben, kann ja gar nicht stimmen. Schauen Sie mal, sagt er, das Kreuz ist doch etwa vor 2000 Jahren gewesen. Aber die Schöpfung war doch viel, viel früher. Da war doch vom Kreuz noch gar nicht die Rede. Ich sage, Sie irren sich. Es ist ein allwissender Schöpfer, der das gemacht hat. Der auch schon im Voraus wusste, vor Grundlegung der Welt, dass einmal das Kreuz erforderlich sein wird, um Menschen zu erlösen. Und darum hat er in seiner Weisheit, in seiner Allwissenheit, das Kreuz bereits in seine Schöpfung hineingezeichnet. Aber dieses Kreuz finden wir nicht nur im Makrokosmos, also im Universum, sondern auch im Mikrokosmos. Wenn man bestimmte Salze, oder das gilt für alle Salze, wenn man sie trocknen lässt, also eine Salzlösung trocknen lässt, dann bilden sich Kristalle. Und jedes Salz hat eine ganz bestimmte Kristallform, wie die Salze auskristallisieren. Beim Kochsalz sind es zum Beispiel solche Würfelchen, die sich da bilden. Und so hat jedes Salz eine bestimmte Eigenart. Und es gibt tausende von Kristallformen, die die Salze bilden. Wenn man jetzt eine Träne trocknet und die Kristalle unter das Mikroskop legt, stellt man fest, es bilden sich Kreuze. Ganz außergewöhnlich. Die Tränenflüssigkeit ist eine Flüssigkeit, die 80 verschiedene Salze enthält. Und diese Kombination, diese 80 Salze, das kristallisiert aus in Form von Kreuzen. Hier hat also ganz verborgen der Schöpfer auch das Kreuz noch einmal dort hineingelegt. In Jeremia 14, Vers 17 steht ein merkwürdiges Wort, wo man nur staunen kann, dass das in der Bibel steht. Da sagt Gott von sich selbst, und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen, meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf. Merkwürdig. Wir würden sagen, Gott ist doch im Himmel, ihm geht's doch gut, er ist in der Herrlichkeit mit den Engeln, die singen ständig was vor, oder die uns das alles vorstellen können im Himmel. Da kann er doch nur vor Fröhlichkeit jubeln und jauchzen. Und da steht hier in der Bibel, er weint, Tag und Nacht. Warum weint er? Er weint, weil Menschen die Botschaft des Evangeliums ablehnen. Er weint darüber, ist traurig darüber, dass die Menschen dann am Eigentlichen des Lebens vorübergehen und sich damit eingeschossen haben auf den Weg zur Hölle. Das ist tragisch. Darüber weint Gott. Und Jesus war ebenso traurig, als er vor den Toren Jerusalems war und sagte zu seinem Volk, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Und dann kommt dieser traurige Nachsatz, und ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet nicht. Das war's. Das ist die Tragik des Menschen. Die Tragik ist nicht, dass wir gesündigt haben und dass es keine Stelle gibt, wo wir die Sünde loswerden, sondern diese Stelle gibt es. Die Tragik ist, dass wir alles erkannt haben, uns wurde alles gesagt und wir haben die Botschaft für uns nicht angenommen. Wir haben nicht akzeptiert für uns persönlich, dass wir diesen Heiland ganz persönlich annehmen müssen, um ewiges Leben zu haben. Ich habe immer überlegt, ob man das gleichnishaft irgendwie darstellen kann, diese Sache mit dem Kreuz, dass man das gut verstehen kann. Ich habe eine ganze Zeit lang dran geknobelt und ich wollte auch in dieser gleichnishaften Darstellung einmal mit ausdrücken, wie das vor dem Kommen Jesu war. Ich werde oft gefragt, ja, Jesus kam vor etwa 2000 Jahren, was war denn davor, wie ging das dann, konnte man da auch zu Gott kommen? Und dann habe ich mich erinnert, als ich mal in Paraguay war und mein Gastgeber ist da mit mir rausgefahren zum Paraná. Und der Paraná ist ein sehr, sehr breiter Fluss. So breit, wenn man dorthin kommt an dem einen Ufer dieses riesigen Flusses, hat man den Eindruck, man wäre am Ufer eines Sees. Riesig groß. Und dieser Paraná ist eine ganze Strecke lang Grenzfluss zwischen Brasilien und Paraguay. Also etwas ganz Gewaltiges. Und meine Gastgeber haben mir erzählt, wenn sie nach Deutschland kamen, hatten sie erwartet, dass der Rhein ein großer Strom ist. Und dann haben sie den Rhein gesehen und haben gesagt, was ist das bloß für ein fisseliges Ding, nicht? So ein kleines Wässerchen, das ist ja überhaupt nicht verglichen mit unserem Paraná. Und dieser Paraná fließt nachher zusammen mit dem Rio Uruguay und bildet dann die Mündung des Rio de la Plata. Und dort kommt es dann zu einer Wassermenge, jetzt hören wir mal genau zu, das sind 18.000 Kubikmeter Wasser in einer Sekunde. Also es ist geradezu nicht vorstellbar, welch eine riesige Wassermenge das ist. Und das wurde mir zum Gleichnis, indem ich überlegt habe, stellen wir uns einmal vor, Gott wäre auf der anderen Seite des Flusses, also des Paraná. Und wir wollten zu Gott kommen. Würden wir das schaffen? Das natürlich nicht, weil die Strömung unglaublich stark ist und diese riesige Wassermenge, die da fließt. Außerdem wurde mir gesagt, dass es dort auch Krokodile gibt. Also da ist keine Chance, durchzuschwimmen, hinzukommen. Also wir haben keine Chance, zu Gott zu kommen. Unmöglich. Aber Gott will, dass wir zu ihm kommen. Und darum hat sich Gott etwas überlegt, dass Menschen doch zu ihm kommen können. Aber das geht nur auf Initiative Gottes heraus. Und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück in der Geschichte und da sehen wir, wie Gott das gemacht hat. Ganz früher hat Gott einzelne Boote rübergeschickt, jetzt in meiner gleichnishaften Darstellung, einzelne Boote über den Paraná, jetzt bildlich sprechen, und hat einzelne Leute abgeholt. Zum Beispiel den Hiob. Also Hiob war so ein Mann, der einzeln abgeholt wurde von Gott in so ein Bootchen. Und dann eines Tages hat Gott auch den Abraham abgeholt. hat dem Abraham gesagt, komm, steig ein in mein Schiffchen, nicht wahr, das ist deine Boot, und komm zu mir, du gehörst zu mir. Und dann hat Gott ihm gesagt, weißt du, Abraham, aus dir soll einmal ein ganz großes Volk werden. Du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Und das fand dann ja auch statt. Und nun wollte Gott ja auch, dass alle diese Leute, die seine Nachkommen, auch zu ihm kommen können. Und was hat Gott da getan? Weil das dann mit dem kleinen Bootchen nicht mehr ging, da hat Gott einen Fährbetrieb eingerichtet. Also eine Fähre fuhr dann immer rüber zu Gott. Und dieser Fährbetrieb hat ausgereicht für das Volk Israel. Und man kann sagen, dieser Fährbetrieb, das waren die Priester in Israel, die diese Verbindung zu Gott hergestellt haben. Aber dann nachher kam Jesus und hat gesagt, das reicht nicht mehr nur für das Volk Israel. Wir wollen, dass alle Menschen Zugang haben zu Gott. Wir dürfen alle kommen, aus allen Völkern. Und dann reicht die Fähre nicht mehr aus. Und was hat Gott gemacht? Er hat eine Brücke gebaut. Eine riesige Brücke gebaut über diesen Paraná. Und jetzt steht dort an der Brücke dran, dies ist der Weg zu Gott. Und jetzt sind die Menschen eingeladen, dort über diese Brücke rüberzugehen. Und diese Brücke führt zu Gott. Und hat Gott uns noch mitgeteilt, also ich habe keine zweite Brücke gebaut, es gibt nur diese eine einzige Brücke. Und wer sie überquert, ist bei Gott. Aber durch die Brücke, über die Brücke Jesu, keine andere. Nun gibt es Leute, die sagen, ach, das gefällt mir eigentlich gar nicht, dass da nur so eine Brücke gibt, es gibt bestimmt noch mehrere. Ich habe auch schon davon gehört, dass es noch andere Brücken gibt. Und stellen wir uns so einen Menschen davor und er geht an dieser Brücke vorbei und geht flussabwärts weiter. Und tatsächlich, da findet er auch so ein Hinweisschild und da steht dran Hinduismus. Und da geht tatsächlich so ein Steg rein in diesen Paraná. Oh, das ist ja toll, gibt es da doch noch mehrere, geht weiter und weiter. Und plötzlich findet er wieder so ein Steg und da steht ein Schild dran, Buddhismus. Und so stellt er fest, es gibt eine ganze Reihe solcher Stege, wo immer noch ein anderer Name dran steht. Und dann denkt er, nun werde ich mal eine betreten. Und dann geht er rauf und stellt er fest, die enden alle schon nach ein paar Metern, sind zu Ende. Sie führen nicht über den Paraná rüber, sondern einen Schritt weiter. Und dann kommen die Krokodile und schnappt, nicht weg sind sie. Also das funktioniert nicht. Und dann muss er wieder zurückkehren und sagen, dann ist doch nur die einzige Brücke gültig. Das ist die Brücke, die Gott selbst gebaut hat in Jesus. Es gibt nur eine Brücke, die nach Hause führt, die zum Ziel führt. Wir haben jetzt gesehen, durch das Betrachten der Schöpfung, dass wir eine ganze Reihe von Details haben schließen können durch Auslegung der Schöpfung, das anthropische Prinzip, dann diese ganze Sache mit der Information, und dann die Betrachtung der Zelle. Alles führt uns zu einem Gott, der unendlich intelligent ist und wie wir geschlossen haben, der auch ewig ist. Wir kriegen also eine ganze Menge an Informationen geliefert durch dieses zweite Dokument, das uns Gott gegeben hat. Aber vieles über Gott können wir aus der Schöpfung nicht entnehmen. Wir brauchen weiterhin die Bibel, weil die Bibel uns mehr offenbart und weil das auch die letztgültige Offenbarung ist, die Gott uns gegeben hat. Nur aus der Bibel können wir erfahren, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Nur aus der Bibel können wir erfahren, dass dieser Gott einen Sohn hat, der Jesus heißt. Nur aus der Bibel können wir erfahren, dass wir Sünder sind und dass wir einen Erlöser brauchen. Und nur aus der Bibel können wir erfahren, dass es ein ewiges Leben gibt und auch eine ewige Verlorenheit. Es kommt darauf an, den richtigen Weg zu beschreiten, nämlich diese große Brücke über den Paraná, der dann nach Hause führt. Und wir wissen, dass viele Leute sich dagegen wehren, über diese Brücke zu gehen. Sie wollen einfach nicht. Und doch überholt Gott manchmal die Leute, indem er sie doch packt, weil er will, dass Menschen gerettet werden. Ein Freund von mir erzählte mir folgende Geschichte Obwohl wir uns lange kennen, hat er mir das noch vorher gar nicht erzählt. Aber neulich bei einem Telefonat erzählte er mir das. Und er sagte, er war 25 Jahre lang mit einer Frau im Gespräch, in der er immer wieder das Evangelium erklärt hat. Und da sie aus einer intellektuellen Familie kam mit Juristen und Ärzten und allen möglichen Leuten, die hatten nun unglaublich viele Einwände gegen den Glauben. Und sagten, ja, aber in der Bibel kann man nicht glauben und das dies und sie kennen alle diese Argumente. Aber dieser Mann ließ nicht locker, hat immer wieder den Ansatz gemacht und immer wieder ihr erklärt, dass sie Jesus braucht, dass sie über diese Brücke gehen müsste, ein ewiges Leben zu haben. Diese Frau wurde 92 Jahre alt und dann bekam sie einen Oberschenkelhalsbruch. Und dann musste sie operiert werden. Und als sie von der Narkose aufwachte, war das Gedächtnis weg. Die ganze Vergangenheit abgeschnitten, war nicht mehr da. Und mein Freund hat sie weiter besucht. Sie war ganz klar am Kopf, nur sie wusste nicht mehr, was vor der Operation alles war. Und hier sehen wir, wie genial Gott das gemacht hat. Alle die Argumente, die gegen den Glauben, gegen Jesus Christus waren, gegen Bekehrung, die waren alle weggefegt. Nur Gott hatte ihr eine Idee von vorher erhalten. Aber nur teilweise. Nämlich, sie fragte dann mein Freund, sag mal, da hat mir mal irgendjemand gesagt, man müsste sich zu Jesus bekehren. Stimmt das? Und mein Freund sagt, ja, natürlich muss man das. Man muss sich bekehren. Und dann ist mir so deutlich geworden, wie Gott das manchmal macht, wie weit er uns nachgeht, dass das sogar ein Oberschenkelhalsbruch sein muss, dann die Operation, dass das ganze Alte verschwunden ist, nur noch die eine Frage da ist, muss ich mich bekehren? Und dann kommt die Antwort, ja, und dann tut sie das. Und dann werden wir sie im Himmel wiedersehen. Man muss diese Brücke beschreiten. Das hat sie dann auch getan. Sie ist dann sehr bald danach heimgegangen. Aber sie hat die richtige Brücke beschritten. Ich unterhielt mich neulich mit einem jungen Mann und habe das auch so erklärt mit der Brücke und mit all dem. Und dann sagte er, ach, das leuchtet mir alles nicht so ein. Auch das mit der Hölle, dass man verloren ging, das ist ja nur Angstmacherei. Oh, ich dachte, müssen wir mal nachdenken. Und ich überlegte, wie kann ich ihm das erklären mit der Angstmacherei. Ich sage, stellen wir uns einmal vor, über einen Fluss, und da geht eine Holzbrücke. Und diese Holzbrücke, die ist sehr morsch. Die ist schon sehr alt und sehr morsch. Und da steht ein Schild am Eingang, wo man über die Brücke rübergeht. Und da steht dran geschrieben, die Brücke ist sehr morsch, bitte nicht betreten, Todesgefahr. Und sagte ich, wie würdest du das empfinden? Ah, sagte, das ist schon auch Angstmacherei. Oh, ich sage, gut, setzen wir noch einen drauf. Da steht noch ein zweites Schild drunter. Und da steht dann drunter, in den letzten 4 Wochen sind 20 Leute hier eingebrochen und ertrunken. Ich sage, ist das nun eine Hilfe oder ist das Angstmacherei? Und dann meinte er, ja doch, das wäre doch eine Hilfe dann. Er hat das eingesehen. Und genau das ist es, dass Gott uns zwar von der Hölle spricht, es ist auch ein realer Ort, aber er will uns nicht Angst machen, sondern er will uns sagen, warum setzt du dich dieser Gefahr aus, dorthin zu gehen? Komm doch zu mir, lass dich retten über diese riesige Brücke, die ich selbst gebaut habe. Und diese Brücke ist Jesus Christus. Wenn jemand unter uns ist und nicht genau weiß, dass er diese Brücke bereits beschritten hat, kann er das tun. Gehen wir doch über diese Brücke. Diese Brücke trägt, da wird kein Krokodil uns fressen. Wir werden auch nicht einbrechen. Diese Brücke ist nicht morsch. Sie trägt jeden, der da kommt. Dazu sind wir eingeladen, das anzunehmen. Und vielleicht gibt manch einen unter uns, der sagt, ja, das habe ich alles schon mal gehört, aber letztlich in meinem Herzen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jemals in den Himmel komme. Wenn ich in der kommenden Nacht sterben würde, bin ich mir nicht sicher, dass ich dann im Himmel bin. Und wenn solche unter uns sind, dann sollten sie auch kommen zum Gespräch, dass wir darüber beten und das klar machen, dass wir ganz genau wissen, wir haben diese Brücke überschritten und wir werden das Ziel erreichen. Und vielleicht ist auch jemand unter uns, der sagt, vor vielen Jahren habe ich das mal irgendwann festgemacht. Dann habe ich das irgendwo fallen lassen durch Lebensumstände. Ich möchte aber wieder in diese Spur kommen. Dann dürfen wir uns auf den Weg machen und wieder in dieser Spur weitergehen. Die vollständig den Paraná überbrückt. Dazu sind wir geladen. Ich stehe gleich zum Gespräch zur Verfügung und gehe dort in diesen Raum. Wenn man rausgeht, gleich rechts. Auch wer noch Fragen hat dazu, darf gerne kommen, dass wir darüber sprechen, einfach die Zeit nutzen. Ich möchte abschließend mit uns beten. Ja, Jesus Christus, nimm du Dank für dein Werk, das wir heute Abend ein Stück weit betrachten dürfen. Wir haben gesehen deine unvorstellbare Intelligenz, deine Weisheit, deinen Ideenreichtum, den du investiert hast, um diese Schöpfung zu bauen, um alles zu machen, zu gestalten. Das können wir beobachten und können daraus schließen, wie genial du alles gemacht hast und dass die Materie alleine sowas nicht kann, was so häufig heute gelehrt wird. Wir danken dir, dass wir das erkennen durften, dass du uns das gegeben hast. Und Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz warst, um diese Erlösung für uns zu erwirken, damit wir einmal den Himmel erreichen. Gib, dass wir das beschreiten, diese Möglichkeit nutzen und nicht darin vorübergehen. Hilf uns dahin. Herr Jesus, wir beten dich an und danken dir für alle deine Hilfe. Amen.